Hallo und herzlich willkommen zurück zu Startup Insider Daily am Mittag. Wir haben heute Justus Schmüser, Co-Founder von Katmos, im Gespräch. Und das ist nicht das erste Mal. Am 8. April waren wir schon einmal im Gespräch. Damals ging es um die noch vor dem Start abgeschlossene Seed-Runde von 8,3 Millionen Euro. Und nun hat Katmos in einer Serie A-Finanzierungsrunde unter Führung von Blossom Capital 29 Millionen Euro erhalten. An der Investitionsrunde waren auch die bestehenden Investoren Edition und Atlantic Labs beteiligt. Katmos ist eine End-to-End-Plattform für grenzüberschreitende Gehaltszahlungen. Das spart Arbeitgebern Kosten und Aufwand und den Arbeitnehmern Transaktionskosten. Alle wichtigen Infos und Einblicke dazu jetzt im Interview. Gleich nach den Verbraucherhinweisen geht's los. Ich wünsche euch viel Spaß.
Werbung. Ganz kurz in eigener Sache. Startup Insider ist dabei, das wichtigste Informationsmedium der deutschen Startup-Szene zu werden. Unsere beliebten Newsletter und Podcast waren nur der Anfang. Als nächstes kommt unsere große Startup-Plattform, unser Jobboard und viele andere spannende Projekte. Um unsere ambitionierten Pläne umzusetzen, suchen wir ab sofort neue Kolleginnen und Kollegen in allen Bereichen. Redaktion, Podcast, Sales, Marketing, Daten und eine oder einen COO. Alle offenen Stellen findest du auf www.startupinsider.de/jobs. Falls nicht das Richtige für dich dabei sein sollte, kannst du uns auch gerne eine Initiativbewerbung schicken. Wir freuen uns, dich kennenzulernen.
Das war die Werbung. Und jetzt geht es weiter mit Startup Insider Daily Interview.
Sehr schön, ja, zum wiederholten Male in nur sehr, sehr kurzer Zeit, muss ich sagen. Justus Schmüser hier von Katmos. Hallo Justus.
Hallo, freut mich auch schon, so schnell wieder da zu sein.
Ja, irre. Also der Grund ist ja auch ein toller, muss ich sagen. Also erstmal Glückwunsch zu eurer scheinbar von außen betrachtet sehr, sehr, sehr coolen Entwicklung, ne?
Ja, vielen Dank für die Glückwünsche. Ja. Macht auf jeden Fall Spaß.
Ja, wir sprechen nämlich vor dem Hintergrund einer erneuten Finanzierungsrunde. Ich glaube, letztes Mal haben wir gesprochen irgendwie im April, wenn ich mich richtig erinnere. Ne? Da war auch der Grund schon der Finanzierungsrunde.
Richtig, jetzt schon wieder. Richtig. Ja? Genau, also fairerweise, die im April lag da schon 3 Monate zurück. Mhm. Die ist jetzt gerade erst passiert, aber ja, ging trotzdem sehr schnell.
Wahnsinn. Und wie kommt, also oder vielleicht bevor wir jetzt über die Gründe reden, warum es so schnell geht, erzähl doch vielleicht nochmal für die Folge im April nicht gehört haben, was ihr genau macht. Weil das ist ja irgendwie, ich hatte gerade den Otto Birnbaum zu Gast, mit dem habe ich über euch gesprochen und da hatten wir so ein bisschen den Verdacht, ihr habt so eine kleine Goldader gefunden.
Ja, das hoffe ich. was wir machen, kurz gesagt, mein Pitch auf Englisch zu den VCs ist immer, we're an end-to-end salary payments platform for migrant workers. Was heißt das sozusagen in normaler Sprache? Wir helfen Unternehmen, die zahlreiche Wanderarbeiter beschäftigen, die besser zu bezahlen. Das heißt, wir sprechen hier von Arbeitnehmern, die vor allem so Blue-Collar-Art von Berufe machen. Wir sprechen von Bauarbeitern, wir sprechen von Erntehelfern, von so Health-Workern. So, ich mache es meistens auf Englisch, deswegen machen wir die Worte ein bisschen mehr entfallen. Und wir sprechen eben vor allem auch von diesen Seefahrern, für die wir jetzt aktuell das Produkt gelauncht haben. Die haben viele Probleme, ja, aber die haben unter anderem auch das Problem, wie sie bezahlt werden. Und das ist dieser Teil dieser Salary Payments Plattform. Was ist das Problem? Die Arbeitgeber denken typischerweise, okay, wie bezahle ich meinen Arbeitnehmer? Aber der Arbeitnehmer, der stellt sich eigentlich andere Fragen und der stellt sich nämlich zwei ganz konkrete Fragen. Und das ist erstens, wie gebe ich Geld aus, während ich unterwegs bin? Ja, ich bin in einem anderen Land, ich bin nicht da, wo ich normalerweise lebe. Meinetwegen, du hast einen indischen Arbeitnehmer, der dann in Dubai auf einem neuen Bau arbeitet und der muss irgendwie vor Ort Geld ausgeben. Und zweitens und noch viel wichtiger eigentlich, wie kriegt er Geld nach Hause zu seiner Familie? Weil der Grund, warum jemand solche Strapazen auf sich nimmt, warum man sein Heimatland verlässt, um woanders zu arbeiten, ist eben meistens bessere Möglichkeiten für die Familie zu Hause zu bieten. Mhm. Da kommen wir eben ins Spiel und das ist eben dieses End-to-End-Thema. Eben beim Arbeitgeber anfangen. Wir integrieren mit den Systemen des Arbeitgebers. Wir erlauben denen, die ganzen Daten aufzubewahren, zu pflegen, die Zahlungen vorzubereiten. Von da aus geht dann den Mitarbeiter über. Der hat eine E-Wallet, der hat eine App auf dem Smartphone, mit der darauf zugreifen kann. Der kann direkt von da aus sein Geld an sein eigenes Bankkonto schicken, an Familienmitglieder in aller Welt schicken und bekommt eine Debitcard, mit der er eben auch Geld ausgeben kann, während er unterwegs ist. Und das ist so unser MVP in der Nutshell.
Und wie gesagt, läuft scheinbar sehr gut. Ich habe dem Otto schon erzählt, bei unserem letzten Gespräch, ich bin vorher in das Gespräch reingegangen, habe gedacht, boah, jetzt Payment für Schifffahrt und so weiter und so fort. Habe wirklich gedacht, boah, ist das jetzt wirklich ein Thema? Und bin danach total euphorisch rausgegangen. Habe ich gedacht, das ist ja geil, was die Jungs machen. Ne? Also das gibt's nicht oft. Ja, ja, gibt's wirklich nicht oft. Meistens ist es eher umgekehrt dann, ja, dass man denkt, dass ein Thema nicht ganz hält, was es versprochen hat. Aber in eurem Fall finde ich das wirklich sehr, sehr cool, muss ich sagen. Hol uns nochmal ab, wie kam es dazu? Ich glaube, ihr habt das sehr analytisch, habe ich, glaube ich, in Erinnerung. Ne? Ihr seid jetzt nicht zum Beispiel aus der Seefahrtbranche oder aus der Paymentbranche, ne?
Genau, wir sind nicht aus der Branche, aber analytisch würde ich es auch nicht nennen. Also wie es wirklich passiert ist, der eigentliche Kern der Sache war, dass Sascha, mein Mitgründer, ist Ukrainer und viele seiner Verwandten haben irgendeine Art von, ich sag mal so ein bisschen Migrant Worker Beschäftigung. Und ich meine, fairerweise auch Sascha hat sein Heimatland verlassen, um woanders zu arbeiten. Jetzt würde ich ihn aber nicht in der Kategorie einordnen. Aber einer seiner Verwandten ist selber Seefahrer, ist First Officer auf einem Schiff einer griechischen Firma. Und der hatte damals Sascha einfach nur angerufen, um mit ihm über ein paar andere Themen zu sprechen. Und dann kam er aber eben auch zur Sprache, wie eigenartig viele Leute auf diesen Schiffen noch bezahlt werden. Und vor allem dieses Thema Bargeld war das, was uns ins Auge gesprungen ist. Hm. Und um das bisschen in Kontext zu setzen, wir schätzen, dass in dieser Branche so ungefähr so 50 Milliarden, vielleicht sogar 100 Milliarden, je nach Schätzung Dollar an Gehältern ausgezahlt werden jedes Jahr und davon so 20% wirklich noch Bargeld sind, die wirklich physisch an Bord dieser Schiffe ausgeteilt werden. Und als wir das gehört hatten, haben wir gesagt, okay, wir haben vorher über verschiedene Fintech-Themen nachgedacht, die wir machen wollten, aber dann war eigentlich alles andere passé und wir wussten, okay, das ist irgendwie Geschäftsmodell, haben das natürlich noch ein bisschen validiert aus anderen Perspektiven, aber dieses eine Telefonat war wirklich eigentlich der Kern der Idee, wo das alles herkam.
Und es stellt sich ja dann trotzdem die Frage, warum hat die Welt jetzt auf so ein Modell gewartet? Weil es müssten doch eigentlich so die Western Unions dieser Welt oder Transferwises oder sowas, die müssten doch eigentlich diesen Markt schon erkannt haben, weil der Markt ist ja sehr, sehr groß. Das habe ich beim letzten Mal eben mitgenommen und er wird ja scheinbar sehr stiefmütterlich behandelt bis dato, ne?
Ja, das ist richtig. Und es ist eine gute Frage, sozusagen, warum das noch nicht betrachtet wurde. Ich glaube, was man sich auch in Erinnerung rufen muss, ist, dass viele dieser digitalisierten C2C-Remittance-Modelle auch noch gar nicht so wahnsinnig alt sind. Und das natürlich auch wahnsinnig viel auch zu holen. Das ist ja auch interessante Geschäftsmodelle. Aber ich glaube, das, was einfach jetzt noch nicht gemacht wurde, und das sieht man, glaube ich, auch in vielen anderen Geschäftsmodellen, die in den letzten Jahren durchgekommen sind, eben dieser B2B2C-Approach, dass man sich nicht nur überlegt, was sind die Probleme der End-User, sondern überlegt, okay, gibt es vielleicht einen Weg, diese Probleme irgendwo zu bündeln? Gibt es vielleicht einen Weg, in der Wertschöpfungskette irgendwie weiter oben anzufangen? Und das ist, glaube ich, genau das Interessante an unserem Modell, dass wir eben mit den Arbeitgebern anfangen und das eben viele der Probleme löst, die jetzt ein Wise zum Beispiel hat. Ja? Also wenn man sich Wise anschaut, die sind zwar extrem gut, zum Beispiel in der Kundenakquisition, auch einer der Gründe, warum sie so wesentlich besser sind als viele ihrer Wettbewerber und sie da so das große Beispiel sind, aber auch die haben ja immer noch sehr, sehr hohe Kundenakquisitionskosten. Mhm. Und das ist, glaube ich, das, was gerade bei unserem Modell so interessant ist, dass wir durch die Distribution über die Arbeitgeber eben fast schon vernachlässigbare End-User-Akquisitionskosten haben, aber dann eben im Vergleich zu sonstigen Art von Neobank-Produkten oder so Remittance-Provider-Produkten wir den Vorteil haben, dass wir per Definition der Primary Salary Account sind, also wo jetzt irgendwie eine Neobank wenn man jetzt Deutschland wie N26 benutzt, Revolut benutzt, oftmals transferiert man halt ein paar hundert, vielleicht ein paar tausend Euro darüber, wenn man irgendwie ins Ausland fährt und man Geld braucht, um es woanders auszugeben oder bessere Effekte bekommt. Und dadurch haben die dann pro User am Ende doch sehr geringe Revenues. Ich glaube, die Average Revenue pro User von so europäischen Neobanken ist irgendwo so 10 bis 20 Euro pro Jahr. Und bei uns ist eben gleich das gesamte Gehalt der Definition und das macht es dann als Modell so interessant und das differenziert uns dann wirklich von einem Anbieter wie diesen.
Total spannend, finde ich. Ich frage mich gerade, ob die Arbeitgeber, mit denen ihr sprecht, ob die wissen, dass ihr so viele Akquisitionskosten spart. Weil das bringt ja eine ganz andere Verhandlungsposition eigentlich, ne?
Du, das könnte ich ja, das ist kein Geheimnis. Also wir sind aber, das Schöne ist, das ist ja in dem Sinne gar kein Geheimnis, das muss man auch gar nicht geheim behalten. Ich glaube, bei unserem Modell gewinnt eigentlich jeder, der beteiligt ist, außer am Ende die Banken, oder die Legacy-Player, die das aktuell leben, abwickeln. Und ich glaube, das ist sozial relativ akzeptiert, ein bisschen die Banken zu bashen. Das macht es nicht relativ einfach, aber für nur für die Arbeitgeber, also für die End-User ist es natürlich besser. Für die Arbeitgeber ist es günstiger und wir in der Art und Weise, wie wir auch arbeiten, ist es so, dass es für die Arbeitgeber auch erstmal keine großartigen Kosten gibt, nur zu arbeiten. Also ich glaube nicht, dass das irgendeine Notwendigkeit ist, das geheim zu halten.
Nee, also du ist dem wahrscheinlich auch hinterher egal, ne? Du hast ja gerade genau das Richtige gesagt, wenn das Ergebnis hinterher, was sich Vorteile bietet gegenüber der Version vorher, gegen dem Szenario vorher, ist ja alles in Ordnung, ne? Wer trotzdem vielleicht nochmal ganz kurz, wer von den Großen hat denn jetzt geschlafen? Also wer hätte das machen können noch? Du hast gerade zwar gesagt, es sind unterschiedliche Modelle und auch in der Kundenakquisition andere Vorgehensweisen, aber hätte so ein PayPal das machen können müssen oder ne, ist auch irgendwie, ich weiß nicht, so ein Transferwise irgendwie einen B2B-Markt aufmachen können, ja? Western Union ist ja irgendwie auch schon alt etabliert.
Genau.
Ja?
Ich glaube, es hätten viele Leute machen können. Ich glaube, ich habe es auch in unserem letzten Gespräch schon mal kurz erwähnt. Wir haben Anfang letzten Jahres, wir haben im Januar letzten Jahr angefangen, und haben eigentlich den größten Teil von Februar und März damit verbracht, uns genau diese Frage zu stellen. Warum hat das noch keiner gemacht? Und wenn das noch keiner gemacht hat, könnte uns vielleicht jemand helfen, das schneller zu machen, als wir die Sachen selber aufbauen. Und haben dann über diese Zeit wirklich mit jedem Namen gesprochen, der dir da einfällt. Also ob es jetzt eben Wise ist, ob das jetzt andere von diesen C2C-Remittance-Players sind, wie Azimo oder Remitly, ob das jetzt traditionelle Banken sind, also haben mit einer deutschen Bank gesprochen, mit einer Commerzbank gesprochen, ob das, jeder, also die Neobanken, wir haben mit den Fintech-as-a-Service-Providern gesprochen, irgendwie so Solaris Bank, bin ich mit jedem, der dir irgendwie einfällt in dem Bereich. Und es gab dann immer verschiedene Gründe, warum die das nicht machen. Teilweise wird jetzt dann niemand unbedingt irgendwie so bashen, ja, das kommt da ein bisschen doof rüber, denn jeder haben, glaube ich, großartige Daseinsberechtigungen, aber ein Beispiel zum Beispiel, wir haben mit Currency Cloud näher gesprochen haben den relativ von Anfang an erklärt, wie viele verschiedene Jurisdiktionen wir da behandeln müssen. Also von wo überall diese Arbeiter eben kommen können. Dass das eben Dutzende, fast schon Hunderte von Ländern sozusagen sind. Dann stellte sich eben raus, dass von denen, wir hatten da glaube ich so mit 25 Ländern als so Minimallösung angefangen, die dann irgendwie 5 bedienen könnten.
Mhm. Okay,
es gab halt irgendwie dann bei jedem so einen Grund, warum sie es nicht machen. Also auch zum Beispiel TransferWise, klar, die haben auch einen B2B-Arm, weil die B2B-Lösung, die haben, ist eigentlich dann wirklich nur an das B richtet. Mhm. Das heißt, sie sagen hier, du bekommst als Arbeitgeber oder als was für immer eine Organisation du bist, die halt Geld überweisen muss, bekommst du eine Plattform, auf der kannst du Überweisungen eingeben und die sind halt dann günstiger, als wenn du das bei deiner Hausbank machst. Mhm. Aber auch das wiederum deckt dann da nicht wirklich das Problem ab, was wir haben, nämlich, dass wir hier beide Seiten einbinden müssen in den Prozess, nämlich den Arbeitgeber und den Arbeitnehmer. Und so kann man irgendwie durch die Liste gehen und bei jedem so ein bisschen die Themen finden, die irgendwie fehlen. Und am Ende des Tages war das halt für uns dann eine noch bestärkendere Situation, wo wir gesagt haben, hey, wenn die das alle nicht gemacht haben oder alle nicht können aus irgendeinem Grund, dann ist es umso mehr Grund, da irgendwie daran zu arbeiten.
Und einer der Gründe, warum ich letztes Mal so begeistert war dann die Marktgröße. Ne? Vielleicht musst du die nochmal kurz beschreiben, weil also das klingt halt nach so einem Blindspot, der eigentlich kein Blindspot sein dürfte von der schieren Größe her.
Ja, absolut. Also diese Migrant Worker, so ganz groß gefasst, sind so 100, also laut UN sind es genau 169 Millionen. Das ist eine Zahl, die jetzt auch schon wieder ein bisschen älter ist und mit starkem Wachstum vorher. Was aber, glaube ich, eben so interessant oder was so ein bisschen diese Frage beantwortet, warum das auch übersehen wird, ist, weil es eben keine zusammenhängende Demografie von Menschen ist. Sondern es sind eben Menschen von überall auf der Welt. Also es gibt wahnsinnig viele in Südasien, sowas, Indien, Pakistan, Bangladesch, Nepal. Es gibt viele in Südostasien, eher so in den Pazifik hinein, auf den Philippinen. Philippinen sind sehr bekannt dafür. Es gibt es aber genauso in Osteuropa, in Zentralasien. Das gibt es aus Südamerika hoch nach Nordamerika. Das gibt es innerhalb von Afrika. Das gibt es so, die eigentlich in jeder Konstellation, die man sich vorstellen kann. Aber es sind halt immer ein bisschen andere Leute, ein bisschen andere Herkünfte. Aber das Grundproblem ist immer das Gleiche. Du hast jemanden, der verlässt sein Land, weil er eine bessere finanzielle Zukunft für sich und seine Familie sucht, die eben im Ausland sieht. Der geht dahin, meistens getrieben durch einen konkreten Vertrag, den er mit einem Arbeitgeber schließt, wo das heißt, okay, für die nächsten 6 Monate arbeitest du zum Beispiel hier auf dieser Baustelle für mich, wird dafür bezahlt und geht dann irgendwie wieder nach Hause. Und das sind aber eben immer verschiedene Korridore, verschiedene Herkünfte, verschiedene Arbeitgeber, verschiedene Industrien. Aber das Grundproblem ist am Ende des Tages eigentlich das Gleiche. Und auch wir haben ja nicht angefangen, wir sind auch nicht aufgewacht eines Morgens und haben gesagt, hey, wir wollen jetzt die ganzen, diese 169 Millionen da behandeln. Wir haben ein konkretes Problem gefunden. Ja, das war wirklich eben Saschas Verwandter. Und von da aus aber, während wir das bearbeitet haben, gesehen, es gibt da viel mehr und haben dann auch, seitdem wir dann eine Website hatten, irgendwann letztes Jahr dann angefangen, auch einfach Anfragen zu bekommen von aus anderen Industrien. Und dadurch langsam gemerkt, hey, das scheint einfach wohl mehr zu sein. Und das ist deswegen einfach die größere Vision auch geworden.
Mhm. Trotzdem habe ich letztes Mal auch mitgenommen, es ist trotzdem sehr komplex, das Ganze, ne? Und vielleicht kannst du noch mal kurz beschreiben, die Komplexität, wodurch die entsteht. Entsteht die durch die Internationalisierung? Du hast ja vorhin gesagt, von 25 Ländern im MVP eigentlich nur 5 abgedeckt bei dem einen Anbieter. Ja, das heißt, ist das Thema Länder hinter die Komplexität? Du hast von der Integration in die Systeme eurer Kunden, also der B2B-Kunden gesprochen. Ist das das Thema? Ist es das Thema, keine Ahnung, ihr müsst ja Geld transferieren, also Sicherheit, Cybersecurity ist wahrscheinlich ein Riesenbereich, ne? Vielleicht kannst du mal so ein bisschen über die Herausforderungen sprechen.
Ja, also du hast schon 3 große Bereiche genannt, die alle Herausforderungen stellen. Eine weitere interessante Herausforderung ist, dass das ganze rechtliche Seite, also wir sind aktuell ein reiner Softwareanbieter, wir sind keine Bank, wir sind kein E-Money-Institut oder irgendwas ähnliches, was auch erstmal gar nicht helfen würde unbedingt, weil wir könnten natürlich jetzt eine Lizenz haben in Deutschland, um hier irgendwie Gelder zu verschicken, aber das würde uns dann mit einem Kunden aus einem Unternehmenskunden aus einem anderen Land oder einem End-User, einem Arbeitnehmer aus einem anderen Land nicht wirklich viel helfen. Das heißt, das ist zum Beispiel auch eine der weiteren Komplexitäten, die Mitarbeiter kommen von überall her. Ja. Also einer unserer ersten Kunden hat Mitarbeiter aus über 50 Ländern, die man wirklich alle abdecken muss. Du hast das Problem, dass du das KYC dieser User hast, die aus verschiedenen Ländern kommen. Also es ist wirklich eine Latan irgendwie an Themen, die alle irgendwie zu Komplexität führen. Das Schöne ist natürlich, dass viele Sachen auch teilweise eben schon gelöst wurden. Also ich glaube, die letzten 10 Jahre sind natürlich super dafür, dass im Fintech-Bereich, im Legal-Bereich, in vielen Bereichen Unternehmen entstanden sind, die viel jeweils einzeln schon abdecken. Und da kann man dann manche Sachen auch einfach irgendwie zusammenstecken. Aber jeder, der sich sowas, glaube ich, schon mal gemacht hat, weiß auch, dass dann diese Versprechungen auch nicht unbedingt direkt halten und man dann eben doch sehr viel machen muss, um das wirklich irgendwie möglich zu machen. Und da ist, glaube ich, dann einfach so diese Komplexität her.
Und in so einem Kundengespräch jetzt mit jemandem, der sagt, wir haben Mitarbeiter in 50 Ländern oder aus 50 Ländern, wie ist das dann? Müsst ihr dann diese 50 Länder auch tatsächlich vorhalten oder und scheitert daran so ein Deal möglicherweise auch? Oder ist es so, ihr könnt dann sagen, wir schaffen die Hälfte und die andere Hälfte bleibt quasi? Also ist es immer quasi so ein ganz oder gar nicht, ne?
Es hat natürlich ein bisschen ganz oder gar nicht Flavor, aber gleichzeitig ist natürlich auch für uns eine Möglichkeit, unser Produkt auf die Art und Weise zu erweitern, wie es sein muss. Wenn jetzt ein Kunde kommt und sagt, hey, ich habe jetzt hier noch ein Dutzend Arbeiter, die kommen aus Mauretanien, dann ist das für uns ein Signal, okay, es gibt diese Population auch da und dann kommt das natürlich auf die Roadmap und bis jetzt sind wir in der Lage, das relativ schnell abzuarbeiten und diese Möglichkeiten zu bieten.
Jetzt hast du mir im Vorfeld gerade erzählt, dass die Kunden auch immer größer werden. Ich meine, das ist ja auch genial, wenn dieser B2B2C-Ansatz quasi so richtig, weiß nicht, exponentiell wächst. Ne?
Das ist richtig, ja. Also als wir haben jetzt vor 3-4 Tagen haben wir gerade auch öffentlich angekündigt, zusammen mit einer Firma, die heißt CSM, Columbia Ship Management, die kommt aus Zypern, hat auch teilweise deutsche Wurzeln und die haben, genau wie du es jetzt eben ansprichst, über 14.000 solcher Mitarbeiter, die aus aller Herren Länder kommen. Und das zeigt dann so ein bisschen die Schönheit dieses Approaches. Ja, wenn man eben mit dem Arbeitgeber anfängt und der dann natürlich mit unserer Hilfe die Distribution an Tausende, Zehntausende von Arbeitern übernimmt, dann ist das natürlich einfach super interessant, weil man vielen, vielen Menschen gleichzeitig helfen kann, aber auch aus der geschäftlichen Perspektive die Akquisitionskosten diese End-User halt wirklich sehr, 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 sehr klein werden und davon dann alle Beteiligten am Ende profitieren können.
Wie ist das denn bei so einem B2B2C-Modell jetzt im Banking-Bereich? Wird dann quasi, setzt dann der Arbeitgeber seinen Mitarbeitern vor, dass sie dieses Produkt jetzt benutzen müssen? Oder ist das quasi dann, also habt ihr dann quasi jetzt diese 14.000, neuen Accounts sicher? Oder ist das eher so, von denen können sich jetzt auch möglicherweise nur 10% für eure Lösung entscheiden?
Das ist natürlich immer unterschiedlich, je nachdem, was jetzt das Interesse ist der Kunden. Aber grundsätzlich, rein von der Logik her, wird es für den Arbeitgeber interessant, wenn so viele wie möglich seiner Mitarbeiter die gleiche Lösung nutzen. Deswegen ist unser System auch so aufgestellt, dass es nicht sozusagen vom Start voraussetzt, dass auch jeder Arbeitnehmer zum Beispiel die Smartphone-App runterlädt. Also es wäre auch möglich, dass sozusagen die Funktionalität dann eine eingeschränkte ist, aber über unser System dann einfach ein direkter Banktransfer ausgelöst wird an den Arbeitnehmer, ohne dass er die App benutzt. Und ähnliche Themen, die irgendwie diese Diversität innerhalb der Mitarbeiterschaft irgendwie ausdrückt. Aber grundsätzlich ist der klare Wunsch von den Kunden immer, hey, wir wollen das so schnell wie möglich ausrollen, und meistens ist auch eher die Absprache eine, in der es heißt, hey, das ist die Deadline, bis dahin wollen wir von euch, also von Cadmos, dass wir alle unsere Mitarbeiter oder 90% der Mitarbeiter oder 80% der Mitarbeiter ausgerollt haben. Das heißt, wir sind da eher so ein bisschen in der Bringschuld.
Ja, spannend. Lass uns mal über die Runde noch sprechen. Das ist ja wirklich jetzt sehr spannend. Ich habe ja vorhin schon gesagt, lass uns mal die Gründe erörtern, warum es jetzt zu dieser schnellen Runde wiederum kam. Aber vielleicht auch die Runde beim letzten Mal, die dann im April announced wurde, das waren ja schon 8,3 Millionen, glaube ich, ne? War die Runde.
Ja, korrekt.
War ja für eine Seed-Runde auch schon sehr beachtlich. Das heißt, ihr seid im Kapital-Raisen zumindest ziemlich, ziemlich geschult, ja?
Ja, geschult jetzt. Also.
Ja. Ja, ihr macht irgendwas richtig, ne? Ja. Nee, das ist tatsächlich nicht, ja, weil es kommt einem so vor von außen betrachtet, ne?
Ja, vielen Dank. Also ich glaube, dass Sascha und ich zusammen einfach versuchen, da irgendwie sehr authentisch zu sein und einfach zu spiegeln, woran wir arbeiten. Was unsere Vision ist, aber dass wir auch offen damit sind, was irgendwie Probleme sind und wo wir dran arbeiten müssen. Und auch jetzt mit unseren neuen Investoren, also jetzt von Blossom Capital aus London, da vor allem der Alex Lim, mit dem wir primär zusammenarbeiten, aber auch die Ophelia und der Imran, die mit ihm in der Partnerschaft sind, waren das einfach sehr, sehr angenehme, offene Gespräche, und wir hatten das Gefühl, ähnlich wie vorher bei Edition, dass sie verstehen und wertschätzen, was wir irgendwie machen wollen, und dafür offen sind. Ich glaube, ich weiß nicht, ob das jetzt irgendjemandem hilft als Tipp beim Fundraising, aber das ist bis jetzt einfach unsere Strategie gewesen.
Ja, aber vielleicht auch die Kürze, dieser kurze Abstand, vielleicht kannst du dazu noch ein paar Sätze sagen.
Also, gerne.
Ja, weil das ist ja schon auch außergewöhnlich. Ich meine, wir haben es jetzt immer wieder mal gesehen, dass so nach einem halben, dreiviertel Jahr eine neue Runde announced wurde, aber da wart ihr jetzt schon relativ zügig, ne?
Das stimmt, also das ging auf jeden Fall sehr schnell. Es war jetzt auch nicht so, dass wir jetzt irgendwie dann im Februar schon gesagt haben, hey, okay, wir müssen jetzt wieder ins Fundraising gehen. Hatten da auch wirklich jetzt keine irgendwie neues Hochglanz-Deck, sondern wir waren ja irgendwie direkt nach der Seed-Runde und haben gesagt, ja, jetzt müssen wir das erstmal exekutieren. Ja, wir haben jetzt eine Menge Ressourcen, und wir müssen die richtigen Leute ins Team bringen und mit den Kunden arbeiten und Produkte entwickeln und all sowas. Haben wir aber einfach gemerkt, dass es einfach auch viel, viel Inbound gab. Ja, dass für viele Fonds das irgendwie das Thema super interessant war. Kam gleichzeitig, und das kam so der erste Kommentar damals von Edition, die meinten, hey, hier in den USA sieht es langsam ziemlich übel aus am Kapitalmarkt. Ich weiß nicht, wie das in Europa ist, aber wenn ihr irgendwie noch irgendwo ein bisschen Liquidität mitnehmen könnt, macht das mal. Und ich glaube, wir haben da so ein bisschen so eine Schwarz-Weiß-Approach zu viele Sachen, die wir machen. Und dann, wenn das so ein bisschen drauf stand, ja, schaut doch nochmal, ob ihr nicht noch ein bisschen Liquidität mitnehmen könnt, haben wir halt angefangen, einfach die einfach stärker zu engagieren mit dem Inbound, den wir hatten. Und dann einfach mit viele sehr interessante Gespräche geführt und gemerkt, okay, wir können natürlich nochmal auf eine ganz andere Art und Weise agieren. Wollen wir nochmal wesentlich selbstbewusster und weniger, sag ich mal, kurze Wege, sondern einfach immer die richtigen Wege gehen, wenn wir eben nochmal so viel mehr Ressourcen zur Verfügung haben. Und dann hat das einfach, einfach Sinn gemacht.
Aber jetzt hast du ja selbst schon gesagt, man hat quasi plötzlich Geld auf der Bank nach der Seed-Runde. Ne? Das ist eigentlich ein Auftrag, damit bestimmte Meilensteine zu erreichen. Jetzt habt ihr quasi noch mehr Geld auf der Bank. Was sind denn jetzt so die Meilensteine, die ihr erreichen müsst?
Also wenn wir erreichen müssen, tun wir gar nichts. Ja, ich glaube.
Okay. Nein, ich hoffe, eure Investoren hören jetzt nicht zu, ja?
Entschuldigung. Ich hoffe dir und so, nein. Ich glaube, dass wir hier im Team alle einen sehr, sehr hohen Anspruch an uns selber haben und das, was wir machen und gleichzeitig auch wissen, wie viele Leute da irgendwie oder wie vielen Leuten wir irgendwie helfen können, wenn wir da was Cooles machen. Mhm. Und also um das ein bisschen, ich komme gleich auf die eigentliche Frage zurück, aber um es kurz ein bisschen zu illustrieren. Also wir sind jetzt bei uns im Team inzwischen, ich glaube, 18 oder 19 Nationalitäten. Mhm. Und viele bei uns im Team haben ein sehr hohes Verständnis dafür, wie sich diese Situation anfühlen kann. Also diese Problematik, dass Leute um die Welt reisen, um irgendwie ja einfach Chancen zu suchen für sich und die Familie und das eben gerade dann auch finanziell. Mhm. Was wirklich dafür, dass, glaube ich, jeder hier einfach einen hohen Anspruch daran hat, das auch richtig zu machen. Aber jetzt natürlich konkret haben wir natürlich auch sehr konkrete, müssen wir jetzt konkret runterbrechen und sagen, was wollen wir erreichen. Und aktuell sind es eigentlich drei Sachen, die wir sagen, das sind so die großen Meilensteine für die nächsten Monate. Und das ist natürlich ganz primär einfach, dass die Kunden, mit denen wir aktuell ausrollen und vor allem auch deren Arbeitnehmer, dass es erstmal einfach nur funktioniert für die und dass die das auch einfach richtig, richtig gut finden. Mhm. Das merken wir langsam, dass das wirklich der Fall ist, aber das ist natürlich noch viel, was wir weitermachen müssen. Und dann, so in meinem Kopf, wie ich das mal so ein bisschen für mich illustriere, sind das eigentlich dann zwei Vektoren, in die wir uns dann erweitern. Da kann man sich ein bisschen wie so ein zweidimensionales so ein Diagramm vorstellen, dass wir sozusagen links unten ist sozusagen machen wir diese Payments in der Schifffahrtsindustrie. Und jetzt können wir uns in zwei Richtungen ausdehnen. Die eine Richtung ist die ganzen anderen Märkte, von denen ich gesprochen habe. Weil diese Seefahrer, da handelt sich so ungefähr so 2 Millionen Leute, je nach Schätzung, aber wir haben ja von den ganzen 169 Millionen anderen gesprochen. Und da gibt es zahlreiche andere Industrien, die super interessante sind. Das, was wir uns im Moment am meisten anschauen, ist die Bauindustrie und da vor allem im Mittleren Osten, in den Emiraten, in Saudi, in ähnlichen Ländern. Und da ist das klare Ziel, das ist das zweite Ziel nach dem Thema der Zahlungen in der Schifffahrt, dass wir zeigen, dass das eben auch in anderen Industrien funktioniert. Und das dritte Thema ist das Thema der Produktbreite, wo es eben noch total viele Ideen gibt und Möglichkeiten, noch mehr Stellen zu helfen, aber eben in der gleichen Wertschöpfungskette. Also als Beispiel so Liquidität zur Verfügung zu stellen für die Arbeitnehmer. Also zum Beispiel, du bist jetzt gerade in Indien, du hast einen neuen Vertrag unterschrieben, du fängst in 2 Monaten, fängst du an zu arbeiten auf diesem Vertrag, aber es ist eben schon eine Weile her, dass du den letzten Gig hattest. Ja, was machst du in der Zwischenzeit? Und da zum Beispiel eben so Salary Advanced oder Ähnliches zu ermöglichen. Und das ist sozusagen das dritte Ziel, dass wir schauen, was sind die Möglichkeiten auf der Produktseite noch breiter das aufzustellen. Und wenn man sich das sozusagen jetzt dann mal integriert, was das finanziell bedeutet, ist sozusagen diese Markterweiterung ist einfach, und diese anderen Märkte ist einfach ein größerer Markt, ein größerer Addressable Market. Und dann auf der Produktseite einfach auch die Take-Rate oder so Möglichkeit, damit eben auch Geld zu verdienen und das geschäftlich interessant zu machen. Und in diese beiden Richtungen sich zu erweitern, sind dann komplettiert dann sozusagen unsere Vision.
Mhm. Aber in andere Märkte reinzugehen, ist wahrscheinlich doch hinterher trotzdem, also ich will nicht sagen No-Brainer, aber das ist doch wahrscheinlich hinterher, wenn man es einmal geschafft hat, weil du gerade sagtest, ihr wollt dann belegen, dass es auch in anderen Märkten funktioniert oder in anderen Bereichen, kann doch eigentlich nicht so kompliziert sein, oder?
Ja, also
klar. Nee, also bereitet dir das Kopfschmerzen, hätte ich jetzt gedacht. Das ist eigentlich von allen Themen, die du gerade genannt hast, das Kleinste, oder?
Kopfschmerzen bereitet es mir nicht, aber man muss es trotzdem machen. Und wir sind ein Team, was viele, viele Sachen macht. Wenn du hast es richtig gesagt. Und das Seed-Runde allein war natürlich eine riesengroße so Obligation, eine riesengroße eine Aufgabe, die man vor sich hat. Und genauso ist das jedes weitere Projekt, was man angeht, ist eine weitere Aufgabe. Und ich glaube, man kann sich da als junge Firma auch schnell mal verlieren. Mhm. Und das ist, glaube ich, eine Sache, die wir versuchen, da sehr bewusst anzugehen, zu sagen, okay, was ist das Nächste, was wir machen? Und was bedeutet dann auch wie definieren wir Erfolg und was wollen wir da damit erreichen? Weil klar kann man jetzt sagen, oh, wir haben jetzt so viel Geld, wir schmeißen das jetzt auf 1000 Projekte und wir stellen hier 20 Leute ein und hier 20 Leute ein. Und klar stellen wir auch Leute ein, aber ich glaube, es muss immer irgendwie sinnvoll sein. Deswegen bereite ich mir keine Kopfschmerzen, aber es ist schon eine Herausforderung und ich und die möchte ich einfach sozusagen irgendwie gut machen.
Ja, nee, total nachvollziehbar. Ich hätte jetzt nur irgendwie vermutet, dass ihr doch mittlerweile schon eigentlich eher im, also ne, Product Market Fit ist ja quasi da. Das heißt, dass ihr eigentlich einen sehr, sehr starken Fokus auf Sales legen müsstet, oder? Ne? Also gerade nach dem Modell, was wir vorhin besprochen haben, dass ihr, je größer der Kunde, desto mehr Mitarbeiter kommen dann quasi, desto mehr Accounts kommen zu euch. Klingt doch eigentlich so, als müsste man da jetzt gerade einen Fokus drauf legen, oder?
Ja, aber dann wiederum auch nicht. Also bis jetzt muss ich sagen, unsere Sales sind, ich finde Sales ist fast der falsche Begriff, es sind mehr irgendwie Partnerschaften mit diesen Arbeitgebern, weil das ist natürlich auch ein hohes Vertrauen. Also in einer jungen Firma wie uns wahnsinnig große Geldbeträge auch anzuvertrauen. Das heißt, das sind nicht 20 Leute, die in der Reihe sitzen und mit dem Headset Cold Calls machen. Das sind sehr, sehr erfahrene Leute und ich bin sehr, sehr glücklich, aber auch ein bisschen stolz auf die Leute, die wir da auch für uns gewinnen konnten, jetzt gerade auch im Schifffahrtsbereich. Und zum Beispiel eigentlich unser erster Angel-Investor damals, Thomas, der im Januar letztes Jahr dazugekommen ist, jetzt inzwischen bei uns im Team mitarbeitet, weil er seine vorherige Position zum größten Teil aufgegeben hat letztes Jahr. Und das sind Leute, die jahrzehntelange Erfahrung haben, jahrzehntelang in der Industrie unterwegs waren. Genauso der ein weiterer Kollege Roy, der auch Jahrzehnte in der Schifffahrtsindustrie unterwegs war. Und das sind Leute, die jetzt nicht cold callen, das sind Leute, die sagen, hey, ich habe hier extrem lange Erfahrungen oder extrem lange Beziehungen mit Leuten, die ich aus meinem vorherigen Leben in Anführungszeichen kenne. Dieses Vertrauen wir natürlich auch dann irgendwie erwidern müssen. Und ähnlich ist das da jetzt auch, wenn ich sage, andere Industrien, wo wir jetzt nicht sagen, okay, wir fangen jetzt an, eben in der Bauwirtschaft zu cold callen, sondern auch genau sagen, okay, wie bauen wir diese Beziehungen behutsam auf, weil auch nur so wir in der Lage sind, solche Kunden wie jetzt zum Beispiel CSM, über die wir eben gesprochen haben, für uns zu gewinnen. Das ist wirklich auch eine Frage des Vertrauensaufbaus auf allen Ebenen durch die Organisation. Und deswegen sozusagen ist das für mich, wie du hast gefragt, ja, warum, weil es scheint nicht so ein Thema zu sein, aber es ist nicht nur eine Sache, jetzt die schnell zu gewinnen, es ist auch eine andere Sache, irgendwie eine langfristige Beziehung aufzubauen. Und das ist da irgendwie unser Anspruch.
Also super cool, muss ich sagen. Wir könnten jetzt noch lange weitersprechen, aber mit Blick auf die Uhr, und du bist ja eh regelmäßig hier, kann man sagen.
Ja. Sollen wir uns schon mal den nächsten Termin eintragen?
Ja, musst du mir sagen, wenn das geht. Ja, seid ihr schon wieder in Gesprächen? Ja. Ich kann mir vorstellen, jetzt muss erstmal das Geld ausgegeben werden, ne, und richtig gut angelegt werden. Haben wir denn für den Moment was Wichtiges vergessen?
Für den Moment glaube ich nicht. Ich glaube nicht. Ich glaube, ich habe erstmal einiges gesagt. Ich habe auch ein bisschen mich verrannt in einigen Beiträgen, aber du stellst sehr gute Fragen. Und wie gesagt, wir sind gerade, wir sagen, das Eisen wird live geschmiedet. Ja,
super, super spannend, wirklich. Wie gesagt, ich habe ja gesagt, ich habe euch echt unterschätzt. Ich höre aber auch raus, ihr sucht noch Mitarbeiter wahrscheinlich, ne?
Das auch. Also gerne auch auf unserer Website in der Career-Section. Die sieht schon ein bisschen geschniegelter aus als noch vor 3 Monaten, aber ist sozusagen die gleiche Section.
But there is one more thing.
One more thing wird präsentiert von
OMR Reviews. Finde die richtige Software für dein Business.
Justus, sehr, sehr cool, muss ich sagen. Als letzte Frage, wie immer, wir haben eine Kooperation mit OMR Reviews und bitten jeden unserer Gäste nochmal ein Lieblingstool vorzustellen oder ein Tool, mit dem sie gerne arbeiten. Und ich bin sehr gespannt, was du mitgebracht hast.
Genau, ich habe ein relativ analoges Tool. Und zwar ist das unsere neue Kamera, die wir in unserem Meetingraum haben. Das ist von der Firma, die heißt Owl. OWL geschrieben und die hat, was ich total begeisternd fand, als unser Head of Engineering Sergio das zum ersten Mal mitgebracht hat, eine 360-Grad Kamera obendrauf und wirklich jeder im Meeting wird gleichzeitig gesehen und absoluter Gamechanger für so hybride Meetings mit 5 Leuten im Meetingraum und 5 Leuten online.
One More Thing wurde präsentiert von
OMR Reviews. Bewerte auch du deine Lieblingssoftware und erhalte einen 15€ Amazon-Gutschein unter moin.omr.com/insider.
Also Justus, hat wirklich großen Spaß gemacht. Weiterhin viel Erfolg und ich sag mal einfach bis bald. Ne?
Danke, bis bald. Cool. Vielen Dank.
Bis dahin. Ciao.
Ciao.
Startup Insider Daily. Der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
Vielen Dank an Jan Thomas und Justus Schmüser, Co-Founder von Cadmos, für das Gespräch. Sie sprachen anlässlich einer Serie A-Finanzierungsrunde in Höhe von 29 Millionen Euro. Wir kommen heute Nachmittag mit Startup Insider Daily noch einmal für euch zurück mit unserer Rubrik dem VC Talk. Wir haben Marie Assano, Partner beim European Circular Bioeconomy Fund ECBF zu Gast. Der ECBF investiert in ambitionierte und visionäre Unternehmen und ermutigt private und öffentliche Investoren, Unternehmen in der Spätphase der Bioökonomie voranzubringen. Schaltet da gerne ein, bei uns also wie gesagt um 16 Uhr. Das war's auch schon mit Startup Insider Daily für heute Mittag. Ich wünsche euch weiterhin gutes Gelingen und sage danke fürs Zuhören. Ciao.
Das war Startup Insider Daily, der tägliche Podcast der deutschen Startup-Szene. Falls dir der Podcast gefallen hat, gib uns doch bitte 5 Sterne bei Apple Podcast und hinterlasse eine kurze Rezension. Damit hilfst du uns, diesen Podcast bekannter zu machen. Und natürlich freuen wir uns, wenn du deinen Freunden, Bekannten und Kollegen von diesem Podcast erzählst. Abonniere Startup Insider Daily noch heute auf Spotify, Apple Podcast oder Amazon Music oder in deiner Lieblings-Audio-App.